Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute möchten wir euch mitnehmen auf eine akustische Reise in die Marienschlucht. Die wohl schönste Schlucht am gesamten Bodensee ist seit jeher ein Magnet für die Gäste. Doch nach heftigen Regenfällen kam es 2015 zu einem folgenschweren Unglück. Das Gelände gab nach, zwei Wanderer, ein Mann und eine Frau, wurden von den Erdmassen erfasst. Für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät. Lange Zeit war anschließend nicht klar, ob die Marienschlucht je wieder zugänglich gemacht werden kann. Doch dank des Engagements vieler Menschen aus der Region ist es ab März wieder soweit. Allen voran Matthias Weckbach. Er war bis 2023 24 Jahre lang Bürgermeister von Bodmann-Ludwigshafen. Warum das Projekt Marienschlucht auch heute noch eine Herzenssache für ihn ist, warum es für den neuen Panoramasteg, der durch die Schlucht führt, eine einzigartige Stahlkonstruktion gebraucht hat, wie man bei solch einem Vorhaben Gefahrenprävention und Naturschutz unter einen Hut bekommt und warum man für all diese Dinge eine gesunde geht nicht, gibt's nicht Einstellung braucht. Das hat uns Matthias Weckbach im Interview verraten. Matthias Weckbach, hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen. Sie haben mich ja eingeladen ins Rathaus von Bodmann Ludwigshafen. Wir sind direkt am See, wer noch nie hier war. Man kann auf den See rausschauen und das war, ich habe es ja schon verraten, viele Jahre lang Ihre Wirkungsstätte.
Ja, ich habe nachgefragt, ob wir uns hier treffen können. War dann auch okay für die Gemeinde und dann hatte ich jetzt ein bisschen Asyl bekommen.
Das wir gerne nutzen wollen. Es hat aber auch seinen Grund, denn seit 2023 sind Sie zwar nicht mehr Bürgermeister von Bodmann-Ludwigshafen, aber ich sage mal, das Projekt Marienschlucht, das hat Sie auch nach dem Ende Ihrer Amtszeit nicht losgelassen. Vielleicht einmal zu Beginn, was ist die Marienschlucht? Warum reden wir heute drüber?
Ja, die Marienschlucht habe ich von der Zuständigkeit 2015 von Helmut Kennerknecht, der war damals auch Bürgermeister in Allensbach, übernommen. Damals ist allerdings am 6. Mai ein wirklich schlimmes Unglück geschehen. Durch eine Rutschung wurden zwei Wanderer überrascht. Die Frau ist leider verstorben. Der Mann war schwer verletzt. Und jetzt war die Frage, wie geht es weiter mit der Marienschlucht? Können wir sie wieder aufmachen? Die Kripo hat Untersuchungen durchgeführt und natürlich im Lichte des Unglücks gab es viele Stimmen, lass doch die Schlucht zu.
Es war also durch ein einschneidendes Ereignis.
Es war wirklich sehr einschneidend, das hat uns natürlich auch tief bewegt. Man fragt sich dann natürlich auch, welche Verantwortung man da auch selber mitträgt. Und es war dann ein Unglück, es wurde dann ermittelt von der Kripo und der Molassefelsen ist ja eigentlich Sand, also Meeresboden, sandiger Meeresboden, der unter Druck über viele Jahrhunderte, Jahrtausende zu einem Felsen verdichtet wurde.
Und daraus ist die Marienschlucht beschaffen, oder? Das macht, glaube ich.
Genau, ja. Und wenn es jetzt regnet, dann gibt es Sandsteinschichten, die sind härter und es gibt welche, die sind weicher. Wenn es weicher ist, kann das Wasser besser durch und wenn sie härter sind, kann es schlechter durch. Und es hat 2015 unglaublich viel geregnet. Es war nicht nur bei uns in der Schlucht, es war in der Wutachschlucht, es war am Hödinger Tobel, der ist seit dieser Zeit auch nicht mehr begehbar. Und in vielen anderen Teilen in Süddeutschland gab es Rutschungen, aber bei uns eben dieses Unglück. Und diese Molassefelsen, also das Wasser geht durch die weiche Sandschicht durch, bleibt an der harten Sandschicht und dann wird der Sand ausgespült immer wieder. Und dann entsteht quasi im Felsen so ein kleiner Hohlraum, der sich mit Wasser füllt. Und wenn dann der entscheidende Tropfen Wasser zu viel kommt, dann fließt das nach vorne raus. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Und so ist auch die Rutschung dann entstanden, weil zwischen dem Molassefelsen und dem Boden, da ist so eine kleine lose Sandschicht, weil der ja wirklich aus Sand besteht. Ja. Und der ist auch nicht witterungsbeständig, dieser Boden. Bäume können nicht hineinwurzeln. Das heißt, wenn dann Wasser dazu kommt, das können Sie sich so ähnlich vorstellen, wenn Sie im Sandkasten sind, dann fehlt der Halt. Sie haben den Sand in den Händen und Sie können was draufstellen, ist gar kein Problem. Wenn Sie ein bisschen Wasser dazugeben, können Sie den Sand formen. Und wenn der entscheidende Tropfen zu viel kommt, dann zerrinnt Ihnen das Ganze und geht weg. Und dann entwickelt quasi der Sand Fließeigenschaften, so nennt man das. Und dann geht die Rutschung ab und da können Sie nichts mehr halten.
Und jetzt kriege ich langsam so eine Ahnung, dass es, also weil Sie sagen, das war 2015, wir haben jetzt 2026, wir sprechen jetzt heute im Februar miteinander, im März wird die Marienschlucht nach all den Jahren, kann sie wieder eröffnet werden. Ich habe mich eingangs oder bei der Vorbereitung gefragt, warum es so lange gedauert hat. Jetzt ahne ich so, dass das ja immense Herausforderungen waren.
Ja, zunächst einmal musste die Kripo natürlich bis zum Jahresende 2015 sich sortieren, musste Untersuchungen machen, es wurde ermittelt. Solange war auch alles total abgesperrt. Und danach mussten wir uns sortieren, wir Kommunen, wie geht es denn da weiter mit der Schlucht? Und dann wurde eigentlich schnell klar, wir brauchen eine Lösung, die so ähnlich aussieht, wie es früher war. Aber es war klar, so kann es nicht mehr werden, weil früher ging der Weg unten am Schluchtgrund. Und es ist natürlich der gefährlichste Bereich, weil egal von welcher Seite es rutscht, unten kommt es zusammen. Also da ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann nach anderen Lösungen gesucht, auch unter Einbindung vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. Und die haben auch im Zuge des Ermittlungsverfahrens, wie das dann 2015 zu dem Unglück kam, auch ein Gutachten erstellt und auch reingeschrieben, dass aus ihrer Sicht da keine Hoffnung mehr besteht, dass es da eine Lösung gibt.
Das heißt, die haben gesagt, das könnt ihr vergessen?
Ja.
Aha.
Genau.
Okay, damit haben sie sich dann aber offensichtlich nicht abgefunden.
Nein, das ist so ein bisschen die Aufforderung an mich, wenn etwas... Also wenn jemand sagt, es geht nicht, dann will ich es halt doch genauer wissen, ob es auch wirklich nicht geht. Und bin mit einer Setzlatte dann in die Schlucht hinein.
Sie sind selber haben Maß genommen?
Mit dem Helmut Kenderknecht zusammen. Und dann habe ich so nach unten abgetäuft und von der Holzsteganlage, die da war, an den höchsten Punkten, da konnte man 5 Meter runter. Es war nur eine 5-Meter-Setzlatte, also es ging hier anders, und 5 Meter hoch. Und im Jahr 2003, da hat das Landesamt für Rohstoffe, Geologie und Bergbau schon mal die Westseite der Schlucht gesichert, sodass es eben dort nicht zu Rutschungen kommen kann. Und dann haben die auch ganz schön festgelegt, wo sind Rutschungszonen, wo sind Felssturzzonen, also eigentlich auch das Gefährdungspotenzial. Und mit diesem Gutachten und der Setzlatte war es dann so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, 5 Meter runter, 5 Meter hoch, sind wir bei der 10-Meter-Linie. Und dann war es auch tatsächlich so, 10 Meter über Grund vom Bach waren wir immer in diesem, genau in diesem Bereich zwischen Rutschung und Feldsturzzone.
Ah, okay, und da konnte man dann stabilisieren.
Und da war dann mein Gedanke, okay, wenn es rutscht, dann rutscht es ja nach unten weg, aber wenn ich oben drüber bin, kann nichts passieren. Und die Felsen, da kann man drauf achten, wie viele hat es da, welches Gefährdungspotenzial, was kann man wegnehmen. Und in diesem Zusammenhang sind wir dann eben rausgegangen, haben uns das angeschaut, gar nicht mehr viele Felsen gesehen. Und wir haben auch jetzt bei der, kommen wir ja bestimmt nachher noch drauf, wie die Steganlage aussieht, da sind wir von der Felswand überhaupt abgerutscht, nämlich so 2 bis 3 Meter haben wir da Abstand davon. Das heißt, wenn was fallen würde, würde es einfach zwischen dem jetzigen Panoramasteg und den Felsen gerade hindurchfallen und es würde keine Gefährdung für irgendjemand, der auf dem Steg läuft, da sein. Plötzlich kam aber eine viel größere Gefährdung auf, nämlich durch den Mondfelsen und nicht durch die Felswand, weil die ist ja, die kann ich ja einsehen, die kann ich bräumen, sondern durch den Oberhang. Dort sind dann Bäume und vor diesem Hintergrund haben wir uns dann überlegt, das können wir übernetzen. Da kam natürlich der Naturschutz und hat gemeint, auf gar keinen Fall, da wird überhaupt nichts übernetzt. Und jetzt mussten wir Lösungen finden. Alles insgesamt, das hat nochmal bestimmt 2 Jahre Diskussionen mit den Behörden verursacht. Und dann sieht man, wie doch das eine und das andere Jahr ins Land geht. Natürlich haben wir auch sachlich uns auseinandergesetzt und durchaus kontroverse Positionen auch zum Naturschutz aufgebaut. Aber insgesamt muss ich sagen, auch mit den Naturschutzverbänden, mit dem Regierungspräsidium, mit dem Landratsamt, es war toll, wie die am Ende das alles auch als ihr Projekt gesehen haben und mitgemacht haben. Auch das Land Baden-Württemberg, die ja ganz ordentlichen Zuschuss leisten, das wäre ja für uns so gar nicht möglich. Also da schon mal vielen Dank und Chapeau, dass da alle mit dabei sind, auch heute noch mit dabei sind und an uns glauben, das finde ich super.
Den Eindruck hatte ich auch, dass da einfach vieles zusammengreift und viel Engagement dahinter ist.
Ja, und man muss natürlich, auch wir müssen uns dann verschiedene Themen, muss man sich eindenken, ob es jetzt Artenschutz oder wenn ich heute so einfach darüber berichte, naja, da gibt es weiche Sandsteinbänke, harte Sandsteinbänke und dazwischen kann ein See entstehen, mitten im Fels, das muss man ja auch erstmal als Wissen ermittelt haben und das braucht halt einfach Zeit.
Dann ist doch umso mehr, glaube ich, auch für Sie dann ein schönes Gefühl, wenn es jetzt bald endlich wieder soweit ist.
Also wir freuen uns total und ganz am Anfang, wir haben ja den Steg über Etappen bauen müssen. Mhm. Wir haben ja für den Panoramasteg eine Bauzeit von ungefähr 8 Monaten gehabt und haben einfach aufgrund der Artenschutzvoraussetzungen, die es gibt, nur 4, 4,5 Monate arbeiten dürfen. Das heißt, wir mussten das auf 2 Jahre aufteilen, die Arbeiten. Das war natürlich ein bisschen bitter, weil so neue Baustelleneinrichtungen, neuer Seilkran, das sind einfach mal 70.000 Euro weg und es ist gar nichts gearbeitet worden, sondern nur, weil es weggekarrt und wieder hergekarrt wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay, so ist es nun einmal. Aber das muss man natürlich schon sagen, als man dann so ganz am Anfang schon mal gesehen hat, wie es wird, da war das schon ein Wow-Gefühl. Da dachte ich, oh Gott, das haben wir jetzt gemacht. Und natürlich wird sich jeder fragen, muss das alles aus Stahl sein? Und werden wir sicherlich nachher auch noch drauf kommen. Ja, es muss aus Stahl sein.
Ja, das können Sie auch gleich schon, glaube ich, geht um die Haltbarkeit, glaube ich. Gell?
Ja, man kann sich so ein bisschen vielleicht vorstellen. Ich würde mal ganz kurz beschreiben, wie sieht denn der Steg eigentlich aus? Wie ist das geworden? Also wir haben nicht nur 2021 in diesem Winterhalbjahr die Bereiche gemacht, dass wir die Probeinstrumentierung installiert haben, sondern wir hatten auch mit der Firma Christa Geo, ist eine Schweizer Firma, eine Top-Firma am Werk, die haben die ganzen Löcher in den Felsen hineingebohrt und Felsanker gesetzt. Das ist natürlich eine Heidenarbeit, also die macht echt keinen Spaß und die sind einen Tag vor Weihnachten sind die fertig geworden, also da muss man sagen, Hut ab, haben sie toll gemacht. Und so ist es dann immer wieder gewachsen. Nachdem die Felsanker gesetzt waren, mussten sie dann vermessen werden. Sie mussten überprüft werden auf Zug und Drucklast, weil manche gehen ja auf Druck und manche gehen auf Zug, dass sie das auch halten, weil wir mit dem Stahl, den wir in die Schlucht bringen, etwa 88 Tonnen an Material reinbringen. Die hängen jetzt am Fels. Die müssen gehalten werden. Und dann sollten natürlich die Leute, wenn sie auf dem Steg sind, ja auch noch gehalten werden. Also vor diesem Hintergrund, da braucht man aber keine Angst haben. Ich sage nachher mal ganz kurz die Rechnung.
Es geht auf, oder?
Es geht locker auf. Aber das muss man natürlich alles beachten. Und nach der Vermessung hat dann die Firma Rettich, Stahlbaufirma Rettich, hier eine Firma aus Bobmann, komplett den Steg konstruiert. Und das ist nicht so ganz einfach. Sie müssen den Stahlbau im luftleeren Raum quasi machen. Wenn Sie das in einem Haus machen, haben Sie eine Bodenplatte und Sie haben die Decke und dazwischen muss halt die Stahltreppe rein. Das kann ich alles messen. Hier bin ich wirklich da draußen. Und dann kommt noch das Doofe. Wir sind ja in einer Schlucht. Also ich habe nicht mal so einen guten Empfang, mit dem Englisch gleich gar nicht, aber dann auch eben auch mit dem Vermessen nicht. Das heißt, es ist echt eine Mordsarbeit. Da haben wir mit der Firma Intermetrik aus Konstanz eine Top-Firma erwischt, die das auch gemacht haben. Die müssen ja jemanden, einen Vermesser haben, der auch klettern kann. Der hängt dann am Seil und da darf er fast kaum atmen, damit er das alles ausrichten kann. Also perfekt gemacht. Die haben das echt gut.
Also ich freue mich selber jetzt auch schon richtig, wenn im März dann die Eröffnung ist, weil ich war nur einmal vor ein paar Jahren dort und da war es ja nur eingeschränkt zugänglich, weil Sie das noch mit der Stahlkonstruktion angesprochen haben. Da kam wahrscheinlich dann, warum nimmt man nicht Holz oder sowas? Oder?
Ja, da waren natürlich auch jetzt immer noch welche Stimmen, die dann meinen, ja, Holz wäre besser gewesen. Holz hat den Vorteil, Holz splittert, wenn jetzt zum Beispiel was drauf fällt oder eine Rutschung kommt. Und dann habe ich keinen Schutz. Und der Stahl, der verformt sich. Und das ist ja ähnlich wie beim Auto, beim Crashtest. Sie brauchen Verformungsbereiche, die quasi diese kinetische oder diese Bewegungsenergie
die Energie, ja.
dann wegnehmen. Und das ist halt beim Stahl der Fall und bei den Netzen, sodass man da auch sicher ist. Und das Geländer ist In Thailand variiert 1,10 Meter bis 1,40 Meter hoch, also schon auch ordentlich. Und es ist auch eine super Konstruktion. Also wir haben, da muss ich auch sagen, der Hirte Planungsbüro aus Friedrichshafen, der hat wirklich was Tolles geplant. Ohne ihn und ohne das Büro 365 Grad aus Überlingen wäre das wirklich nicht gegangen. Also ich würde mal sagen, der Herr Seng von 365 Grad, das wäre jetzt der Einzige, der quasi nahtlos, wenn ich mal nicht da wäre, übernehmen könnte. Der ist auch so drin im Projekt und lebt das Ganze, dass es wirklich fantastisch ist. Und der Herr Hirte, da war es eine Vorgabe jetzt, okay, so sind wir halt, aber wir kriegen ja Zuschuss, 60%. Finde ich super vom Land Baden-Württemberg. Und dann war mein Gedanke, okay, für die Unterhaltskosten kriegen wir natürlich keinen Zuschuss. Das heißt, wenn mal ein Baum drauf fällt, dann sind es unsere Kosten. Dann muss alles so konstruiert sein, das war dann die Vorgabe, dass es jetzt, egal wie viel es vielleicht jetzt am Anfang mit als Investitionen kostet, dass ich später mit 2-3 Mann das aufschrauben kann und wegtragen kann. Damit natürlich die Unterhaltskosten, die am Ende bei den Kommunen bleiben, möglichst gering bleiben, wenn was passiert. Ah ja, okay. Das war dann der Startschuss für den Herrn Hirte. Und der Herr Hirte hat gesagt, dann können wir natürlich kein 0815-Geländer machen. Und es ist mir auch recht so, weil 0815 kann jeder. Ich will was Besonderes. Und dann hat er das tatsächlich hinbekommen, alles verschraubt. Und auch so, dass es 2 Mann schultern können. Und wegschrauben und das Neue schon dabei haben und fertig. Das bedingt natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass fast kein Teil wie das andere ist. Es ist eigentlich alles Einzelanfertigung. Dadurch ist vielleicht jetzt im Invest ein bisschen teurer, aber für später ist es günstiger. Und das war so der Punkt und es sieht fantastisch aus. Mit Balkonen, Aussichtsbalkonen, Begegnungsbereichen. Und man hat jetzt auch einen super Blick in die Schlucht. Den hatte man ja vorher nicht, weil die Steganlage war direkt über dem Bach.
Das hat einem die Sicht genommen ein bisschen. Gell? Und das ist jetzt nicht mehr so.
Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sieht man wirklich bis runter. Und es war natürlich, wir müssen ja auch einen naturschutzfachlichen Ausgleich liefern. Ein Teil des naturschutzfachlichen Ausgleichs war der Rückbau natürlich des alten Holzsteges. Das haben wir gemacht. Und da konnte man wirklich sehen, von oben runter, dass der Felsen schon so grünlich war, also leichte Moose drauf waren, Flechten und dergleichen. Und dort, wo der unterhalb vom Holz steckt, wo wir den weggenommen haben, da war nichts. Ja. Da war der nackte Fels. Und wenn Sie jetzt reinschauen, sehen Sie schon, wie sich das auch jetzt langsam eingegrünt hat. Also das war echt wichtig, auch gut für die Natur, dass man es gemacht hat. Ja. Und im Prinzip, glaube ich, haben jetzt beide Bereiche profitiert. Und wenn wir nichts gemacht hätten, das hat auch die Erfahrung gezeigt und war natürlich auch ein Argument von uns und das ist auch stichhaltig. Wir hatten ja einige Rettungseinsätze, es war ja so gesperrt und dann hat jeder so seinen Weg selber gesucht. Ist am Ende hat er sich halber verirrt oder ist gestürzt, der musste gerettet werden und dann ist man auch in Bereiche gegangen, die halt wirklich Wildruhezonen waren. Dann ist vom Picknick noch was liegen geblieben an Müll und lauter solche Dinge. Also das war nicht gut. Und jetzt ist der Mensch nicht mehr ausgesperrt mit diesem Weg, sondern er hat wieder einen. Mhm. Aber der Vorteil ist auch, über die Besucherlenkung wird das Ganze kanalisiert. Er hat seinen Bereich und die Wildruhebereiche werden nicht mehr gestört, die bleiben wieder Wildruhebereiche. Jeder hat was davon.
Ja, ich wollte gerade sagen, also so kommen Mensch und Natur jetzt auch besser miteinander klar.
Genau.
Wenn wir jetzt vielleicht zum Schluss nochmal, wenn man so ganz unbedarft, wenn es mich an den Bodensee verschlägt und da sehe ich, Mensch, da geht's zur Marienschlucht. Sie haben natürlich schon viel angeteasert, aber wie würden Sie das zusammen, warum muss ich das sehen?
Es ist das längste Naturufer am Bodensee und wenn Sie zum Beispiel mit dem Schiff hinterfahren, dann kreisen die Möwen um Sie. Wenn Sie hinterlaufen, dann haben Sie wirklich tolle Ausblicke und auch ganz viel Natur um sich herum. Und es ist wirklich ein einzigartiges Naturerlebnis. Und es ist mega hammerschön. Jetzt um die Zeit sogar fast noch ein bisschen schöner, weil man so alleine dann auch ist und das Naturerlebnis dann noch viel intensiver hat, als es vielleicht im Sommer der Fall ist. Aber im Sommer hat man auch den Vorteil, dass es schön im Schatten liegt.
Ja.
Also Sie können da auch toll mit der Familie was unternehmen und man ist dann nicht gleich den ganzen Tag in der Sonne. Also das ist dann schon fantastisch. Und Sie haben gigantische Ausblicke auf dem Bodensee.
Mehr braucht man, glaube ich, nicht. Ja. Matthias Weckbach, ehemals Bürgermeister, 24 Jahre lang von Bodmann Ludwigshafen und noch heute der Marienschlucht mit Herz und Leidenschaft verbunden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Diesmal im Gespräch mit Matthias Weckbach über die Marienschlucht, die wohl schönste Schlucht am gesamten See, die nach Jahren endlich wieder allen offen steht. Wie immer gilt, erzählen kann man ganz viel Wunderbares, aber am Bodensee, da macht ihr euch besser selbst ein Bild. Denn die Marienschlucht, die muss man einfach gesehen haben. Mein Name ist Peter Meisterhans, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.